Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde. Ich begrüße alle ganz herzlich mit der Liebe unseres Herrn Jesu Christi. Auch alle, die zu Hause mithören per Livestream, begrüße ich herzlich. Und ganz besonders begrüße ich auch unsere Jugend, die zwar nicht hier ist, aber sie auch mithört. Aha, jetzt haben wir sogar ein Bild aus Schweden bekommen. Und wir sehen so ziemlich gut, ja. Ja, fast gut. Also unsere Jugendlichen, schön euch zu sehen und wir freuen uns, dass es euch gut geht. Man sieht, dass es die Sonne dort scheint. Also ja, wir sind froh, dass wir unter dem Segen Gottes uns versammeln dürfen. Wir dürfen uns alle als begnadigte Sünder heute hier eintreffen, vor Gott treten und diese Gnade, diese Liebe Gottes genießen. Lass uns jetzt zu Beginn noch beten. Ich bitte alle dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Heiland, unser Erretter bist und dass du deine Gemeinde baust und dass du auch heute daran wirkst und die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Wir danken dir für dein Wirken, für deinen Segen, den wir heute auch haben dürfen. Und ganz besonders danken wir dir für dein Wort, welches da ist, welches wir lesen dürfen, worüber wir uns frei austauschen dürfen. Wir bitten dich, segne uns heute diese Bibelstunde und auch das Wort, welches heute erklärt wird, dass es in unser Herzen hineinfällt und viel Frucht dir zur Ehre bringt. Segne auch unsere Jugend in Schweden und schenke ihnen dort weiter gesegnete Zeit, auch jetzt diesen Abend, auch diese Bibelstunde, dass sie dort mithören, dass die Technik auch gut mitmacht. Und wir danken dir, Herr, dass du heute zu uns reden wirst. Dir sei die Ehre für alles. Amen. Heute wollen wir weitermachen mit unserem Text aus Titus Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Kann man nächstes schalten? Dieser Text, den wir vor uns haben: Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wir befinden uns mitten in diesem Abschnitt im Vers 7, den werden wir heute weiter betrachten. Und heute werden uns mehrere Brüder dabei dienen, die einzelnen Punkte werden sie erklären und ja, mal sehen, wie weit wir heute kommen werden. Also dann fangen wir heute mit dem nächsten Kriterium an. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Bitte.
Denn ein Aufseher oder ein Leiter steht in meiner neueren Luther-Übersetzung, soll oder muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Dieser Begriff Aufseher oder Leiter betont hier einen Ältesten in seiner Funktion als ein Haushalter oder ein Haushaltsverwalter Gottes. Dieser Begriff Haushalter kommt aus dem oder heißt im Griechischen Oikonomos. Wir kennen das deutsche Wort Ökonom, hat eine etwas andere Bedeutung. Hier meint es einen leitenden Angestellten, eines Hauses oder eines Gutes. Das Wort Oikonomos ist zusammengestellt aus zwei, setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Oikos, das heißt Haus, und Nomos kommt vom Gesetz oder hier auch abgeleitet vom Verb, das meint lenken oder verwalten. Es war also jemand, ein Oikonomos war jemand, der nach den Gesetzen des Eigentümers sein Haus, Besitz oder Geschäft als ein Administrator, Treuhänder verwaltete. Er war also dem Eigentümer gegenüber verantwortlich und zur Rechenschaft über das, was seiner Obhut anvertraut war, auch verpflichtet. Ja, Verwalter, wie Apostel Paulus hier diesen Begriff gebraucht, ist ein passender Begriff für einen Ältesten. In der Bibel wird die Gemeinde als Haus Gottes genannt. Dieser Begriff steht in 1. Timotheus 3,15. Die Ortsgemeinde, das Haus Gottes. Und ein Ältester soll nach den Gesetzen Gottes sein Haus, Gottes Haus, die Gemeinde verwalten. Apostel Paulus will damit sagen, dein ältester Gottesverwalter ist ein Oikonomos, muss er deshalb ein tadelloser Mensch sein. Tadellos heute in unserem Sprachgebrauch, Duden definiert das oder schlägt verschiedene Synonyme dafür vor. Ein Mensch, der vertrauenswürdig, ein Mensch, der korrekt, der anständig sein Leben führt, in seinem Verhalten, Benehmen, Auftreten. Was wir aber hier beachten müssen, das Wort untadelig wird in der Bibel nicht gleichgesetzt mit sündlos oder perfekt. Ja, sonst könnte ich heute hier nicht stehen und ich vermute auch die anderen Ältesten auch nicht. Und ich denke, wir hätten bis zur Wiederkunft Jesu keine Ältesten in unserer Gemeinde, auch in den Gemeinden weltweit. Ein bekannter Bibelausleger und Ältester einer Gemeinde, Alexander Strauch, gibt folgende Definition zu diesem Begriff. Untadelig steht als Überschrift der Qualifikationsliste und hat eine allgemeine überschirmende Bedeutung. Es bedeutet frei sein von jeglichen Anstößungen oder schändlichen Trübungen des Charakters oder des Verhaltens hinsichtlich der weiter beschriebenen Lebensbereiche. Also es steht als ein Überbegriff über die Charaktereigenschaften, die Apostel Paulus nachfolgend aufführt. Es meint ein moralisches und geistliches Leben, das frei ist von Anschuldigungen. Vielleicht kann man das auch so ausdrücken: dieser Verwalter, dieser Älteste oder der angehende Älteste muss nicht unbedingt jedermanns Freund sein. Aber er sollte einen guten Ruf haben. Er sollte nicht jemand sein, über den man Schlechtes nachsagen kann. Leute müssten über ihn sagen, können. Ich respektiere ihn. Ich habe keinen Tadel an ihm gefunden. Er ist einfach vertrauenswürdig in dem, was er sagt, wie er sich benimmt, wie er sich gibt. Es geht hier um das sichtbare Verhalten, Benehmen, um die Reaktionen eines Mannes. Und dieses Benehmen sollte keine Anhaltspunkte für Kritik und Vorwürfe liefern. Und gerade dieses sichtbare Benehmen, Verhalten, was alle sehen können, das widerspiegelt seine innere Haltung und seine Werte, von denen er sich leiten lässt. Älteste sind Verkündiger, sie sind Bekenner, sie sind Botschafter. Und wenn aber das, was sie sagen, mit dem, was sie leben, nicht übereinstimmt, dann wird die Botschaft untergehen. Ja, die Botschaft, die sie verkündigen, wird wertlos und kraftlos sein. Es geht hier um einen Lebensstil, der von anderen nicht bemängelt oder angegriffen werden kann. Wenn aber Fehler oder Vergehen auftreten, dann zeigt er Bereitschaft, sich einer Prüfung zu unterziehen, Dinge zu klären, Rechenschaft abzulegen und sich korrigieren zu lassen bei Verfehlungen. Ja, liebe Freunde, eigentlich soll das ein Leben eines jeden reifen Christen sein. Und die Bibel ruft uns als Mitglieder am Leib Christi sehr oft auf, auch im Neuen Testament, dass wir untadelig seien. Und Jesus Christus wird uns eines Tages vor Gottes Angesicht auch untadelig darstellen. Das ist unsere Hoffnung. Und desto trotz sollten wir uns bemühen, ein vorbildliches Leben zu führen. Alle, ein jedes Mitglied, ein jeder Christ. Zugleich soll das auch eine Ermutigung an junge Brüder sein. Das ist ein erstrebenswerter Lebensstil. Du kannst dich fragen, ihr liebe Jugendlichen, auch dort in Schweden, liebe Brüder, ihr könnt euch fragen, reifen in mir Dinge heran, die mich befähigen, Ältester zu werden? Wir dürfen uns ruhig diese Frage stellen. An welchem Punkt will Gott mich noch verändern? Oder wo, in welchen Bereichen bestätigt er das durch andere Menschen, dass das ein erstrebenswertes Ziel in meinem Leben ist? Ja, liebe Geschwister, das gilt auch für mich, auch für uns als Älteste. Wir stehen als Älteste wie auf einem Präsentierteller und ihr dürft uns anhand dieser Eigenschaften prüfen. Und mich persönlich macht es demütig. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, einen untadeligen Lebensstil zu führen. Und mein Gebet ist es, dass Gott mir dabei hilft und mir gnädig ist. Und auch uns allen als Mitglieder an Christi Leib, untadelige Verwalter im Hause Gottes zu sein. Gott, verhelfe uns dabei und segne uns.
Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir wollen in diesen Charaktereigenschaften auch weiterfahren und kommen zu der fünften Charaktereigenschaft. Und ich möchte den Vers nochmal wiederholen, Vers 7, Titus 1, Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, was wir gerade eben gehört haben, nicht eigenmächtig. Das ist die nächste Eigenschaft, die wir uns anschauen wollen. Was hat diese Charaktereigenschaft nicht eigenmächtig zu bedeuten? Dieses Wort, das Paulus hier gebraucht, kommt in der gesamten Bibel insgesamt nur zweimal vor. Hier in Titus 1, was wir gerade eben gelesen haben, und in 2. Petrus 2, Vers 10. 2. Petrus 2, Vers 10, auch da gebraucht Petrus dieses Wort. Und Petrus gebraucht dieses Wort, um einen Menschen zu beschreiben, der gottlos ist. Und Petrus sagt, dieser Mensch hat nichts anderes zu erwarten als das Gericht vor Gott. Was bedeutet nun also dieses Wort nicht eigenmächtig? Nun, wenn wir uns andere Übersetzungen anschauen und andere Übersetzungen uns zu Rate ziehen, so wirft das etwas mehr Licht auf dieses Wort und es hilft uns vielleicht, dieses Wort etwas näher zu verstehen. Und ich habe einige Übersetzungen mitgebracht. Luther zum Beispiel, Luther 1984, gebraucht da dieses Wort nicht eigensinnig. In der Schlachter 2000 oder auch in der Elberfelder, in diese beiden Übersetzungen wird das gleiche Wort gebraucht, steht dieses Wort nicht eigenmächtig. In der Fußnote wird dann noch ergänzt, anmaßend oder eigenwillig. Und ich habe noch eine letzte Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, die übersetzt es nicht selbstherrlich. Ich denke, dass die beste Bedeutung dieses Wortes dann herauskommt, wie sie herausarbeiten, wenn wir uns diesen griechischen Urtext uns etwas näher anschauen. Und wenn wir uns dieses Wort anschauen, das Paulus und auch Petrus hier gebraucht, dann werden wir merken, dass es aus zwei Wörtern besteht. Paulus gebraucht hier dieses Wort autharis und dieses Wort besteht aus zwei Wörtern. Diese zwei Wörter, die zusammengesetzt worden sind, das erste Wort ist auto. Wir kennen dieses Wort zum Beispiel aus unserem deutschen Wort automatisch. Das bedeutet, wenn etwas sich selbst vorwärts bewegt oder von Autopilot, wenn etwas sich von alleine lenkt. Und so bedeutet dieses griechische Wort Auto selbst. Das zweite griechische Wort heißt Hadeo und es bedeutet gefallen oder mögen oder es schön finden. Wenn wir jetzt diese beiden Wörter, wenn wir dieses Auto und dieses Hadeo zusammenfügen, dann ergibt sich gerade dieses Auto Hades und es bedeutet so viel wie an sich selbst gefallen haben, selbstgefällig sein, rechthaberisch sein oder selbstverliebt sein. Es bezeichnet also einen Menschen, der an sich selbst gefallen hat und andere verachtet, der rücksichtslos ist, der nicht liebevoll ist, der nicht freundlich ist. Jemand, der hartnäckig an seiner eigenen Meinung festhält, sich nicht korrigieren lässt. Jemand, der auf sein Recht besteht und sagt, nein, ich habe Recht, ihr habt Unrecht. Einer, der rücksichtslos gegenüber den anderen ist, der auf das Recht der anderen verzichtet oder es gar nicht beachtet. Das sind Charaktereigenschaften, die ein Ältester nicht haben sollte, die ein Aufseher Gottes nicht haben sollte. Ein Aufseher der Gemeinde Gottes. Im Gegenteil, ein Aufseher der Gemeinde Gottes, er weiß, dass seine Glaubensgeschwister den gleichen Heiligen Geist haben wie er. Er weiß, dass nicht er immer recht hat. Er weiß, dass sie gemeinsam den Willen Gottes suchen müssen. Er weiß, dass es Situationen im Leben gibt, wo auch er sich korrigieren muss. Er weiß, dass es Situationen gibt, wo auch die anderen Glaubensgeschwister den Willen Gottes erkennen und ihn auch darauf hinweisen können. Genauso wie es auch Jesus Christus getan hat in Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, Vers 19 lebt Jesus Christus uns das vor. Johannes 5, Vers 19. Und da heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wir können also zusammenfassend sagen, ein Ältester ist nicht selbstgefällig. Ein Ältester ist nicht selbstverliebt und rechthaberisch. Er hält nicht an seinem eigenen Recht fest, sondern er ist darauf ausgerichtet, den Willen Gottes zu tun. Er ist darauf ausgerichtet, gemeinsam mit seinen Glaubensgeschwistern auch den Willen Gottes zu tun. Soweit zu dieser fünften Charaktereigenschaft: ein Ältester ist nicht eigenmächtig.
Das nächste heißt, ein Ältester muss nicht jähzornig sein. Ich habe alle Übersetzungen angeschaut, die ich so zur Hand hatte, und in allen Übersetzungen steht auch das Wort jähzornig. Es ist eine Eigenschaft, dass jemand leicht und ohne großen Anlass sehr wütend werden kann. Und auch dieses Wort Jezorn besteht aus zwei Wörtern. Aus je plötzlich zornig werden. Zorn, wissen wir, was es ist. Also jezornig ist man, wenn man wegen der kleinsten Kleinigkeit in Wut ausbricht. Und diese Wut richtet sich dann meist gegen eine Person oder Gegenstände. Wir kennen es aus dem praktischen Leben, aus unserem Leben, vor allem sehen wir es bei unseren Kindern, bei kleinen Kindern vor allem, ja. Wenn ihnen irgendwas nicht passt oder wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, dann bricht gleich Wut aus und sie schreien. Wir kennen es. Und ich denke, wir kennen es auch von uns. Nur wir sind Meister, wir haben es im Laufe der Jahre gelernt, es zu verdecken, aber wir kennen dieses Gefühl auch in uns und jeder von uns erfährt es in seinem Leben. Man könnte es auch beschreiben mit aufbrausend, hitzig, explosiv, Hitzkopf, reizbar oder ungezügelt. Also die russische Übersetzung, wer Russisch versteht, steht «вспыльчивый» oder «дерзкий». Da ist noch so eine kleine Mischung von Bosheit dahinter. Ich denke, wir sind alle damit einverstanden. Stellen wir uns vor, wenn ein Ältester der Gemeinde, der eigentlich berufen ist, die Gemeinde zu erbauen und zu weiden und schützen soll, und der auch sehr mit Problemen der Menschen umgehen richtig soll, muss helfen, und er jähzornig ist, ein Hitzkopf ist. Er würde mehr zerstören als erbauen. Wir sind, glaube ich, alle damit einverstanden. Und das Wort Gottes spricht auch vom Jähzorn. Und wir lesen in Sprüche 14, Vers 17, der Jähzornige begeht Narrheit, und der Ränkeschmied, also der Rachepläne schmiedet, wird gehasst. Und in Sprüche 14, Vers 29 lesen wir, der Langmütige ist reich an Verständnis, aber der Jähzornige trägt Narrheit davon. Also in beiden diesen Versen, in beiden diesen Fällen wird ein Jähzorniger als ein Narr bezeichnet oder verglichen. Und in Sprüche 22, Vers 24 lesen wir, lass dich nicht mit einem Jähzornigen ein, halte dich von einem Hitzkopf fern. Und eine andere Übersetzung sagt, nimm keinen Jähzornigen zum Freund, und verkehre nicht mit jemand, der sich nicht beherrschen kann. Und Apostel Paulus schreibt an Timotheus im 2. Kapitel, Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheit. Und da habe ich zwei Übersetzungen, andere Übersetzungen noch aufgeschrieben. Elberfelder sagt, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Und die neue Genfer Übersetzung sagt, Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Es ist interessant, dass hier in Titus, Timotheus erwähnt diese Charaktereigenschaft nicht, aber nur in Titus steht geschrieben, dass ein Ältester nicht je zornig sein soll. Aber es steht nicht geschrieben, dass er nicht zornig sein darf. Und ich denke, die Bibel ist da realistisch. Und wir lesen in Epheser 4, Vers 26, zürnt ihr, also die Bibel geht davon aus, dass das Gefühl des Zorns in uns hochkommen wird. Sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euer Zorn untergehen. Und wir alle wissen, wir leben noch im Fleisch und solange wir im Fleisch leben, wird es vorkommen, dass wir zürnen werden. Und auch Älteste, die mit strittigen Situationen umgehen müssen, erfahren auch immer wieder Zorn. Und ich weiß nicht, wie es den anderen Ältesten geht, aber ich kenne dieses Gefühl. Und Zorn ist doch nicht nur, wenn wir es sichtbar zeigen, sondern Zorn ist auch, wenn es im Herzen verborgen ist. Ja? Wir sind im Herzen zornig, aber wir zeigen es nicht nach außen. Gott kennt unser Herz. Und es ist wichtig, wir dürfen und sollten mit unserem Zorn zum Kreuz kommen und nicht den Fehler machen, dass wir unseren Zorn rechtfertigen und den anderen beschuldigen und im Zorn verharren. Manchmal sagen wir, der andere hat mich so weit dazu gebracht, weil ich zornig geworden bin. Für den Zorn ist jeder persönlich für sich verantwortlich. Und das Wort Gottes sagt auch, lasst die Sonne nicht über euer Zorn, also über mein Zorn, über dein Zorn, nicht untergehen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit diesem Gefühl umzugehen. Und wir dürfen zum Kreuz kommen, wir dürfen es abladen und Jesus Christus macht uns frei. Wir dürfen in dieser Vergebung leben. Etliche Bibelstellen möchte ich noch vorlesen, die über Zorn sprechen und wie wir damit umgehen sollen. In Römer 12, Vers 19 lesen wir, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und in Epheser 4, Vers 31 lesen wir, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Im Psalm 37, Vers 8, steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Zorn hat immer Folgen. Und in Prediger 7, Vers 9 steht geschrieben, sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Und auch hier gilt es wirklich jedem Christen. Jeder von uns soll Zorn ablegen, es vom Kreuz bringen. Und es gilt auch für die Ältesten. Und Jakobus schreibt, darum meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ein Ältester, der je zornig ist oder seinen Zorn nicht beherrschen kann, wirkt nicht erbauend, sondern zerstörerisch. Und wir sind berufen, die Gemeinde zu bauen, zu erbauen und nicht zu zerstören. Und deswegen soll auch ein Ältester nicht je zornig sein.
Wir bleiben in dem 7. Vers und schauen uns die nächste Charaktereigenschaft an. Das ist die insgesamt 7. jetzt, die uns aufgelistet wird. Nochmal den Vers, Vers 7. Hier wird dann am Ende aufgelistet, dass er nicht der Trunkenheit ergeben sein soll. Er soll nicht der Trunkenheit ergeben sein soll. Was genau ist damit gemeint? Sich nicht der Trunkenheit ergeben. Wir sehen hier jetzt verschiedene Übersetzungen, die ich mitgenommen habe. Wir finden in der Elberfelder übersetzen, nicht dem Wein ergeben. Der Älteste soll nicht dem Wein ergeben, sich ergeben. Luther übersetzt, er soll kein Säufer sein. Und die neue Genfer Übersetzung sagt, er soll kein Alkoholsüchtiger sein. Ich denke, dass anhand dieser verschiedenen Übersetzungen schon sehr, sehr deutlich hervorkommt, was hier Paulus meint, was das Wort Gottes hier meint. Paulus schreibt hier unter anderem diese Charaktereigenschaften auf und er sagt, dass der Älteste nicht alkoholsüchtig sein darf und sein sollte. So wie wir es heute Abend schon gehört haben, ist es selbstverständlich auch ein Kriterium für uns wiedergeborene Christen. Ein Christ sollte nicht ein Alkoholsüchtiger sein, einer, der nicht dem Wein ergeben ist, nicht der Trunkenheit ergeben ist. Paulus bestätigt uns diese Charaktereigenschaft in 1. Timotheus 3, Vers 3. Auch da finden wir einen Katalog für Älteste, welche Eigenschaften sie haben sollen. Und da finden wir die Bestätigung auch nochmal, dass ein Ältester nicht alkoholsüchtig sein sollte, nicht dem Wein ergeben sein sollte. Und schon in den Sprüchen in Kapitel 31, 4 bis 5, finden wir diesen Rat einer Mutter an ihr Königssohn. In Sprüche Kapitel 31, 4 bis 5. Eine Mutter, die ihrem Sohn, der Sohn heißt Lemuel, und sie empfiehlt ihm und sie gibt ihm diesen Rat in Sprüche 31, 4 bis 5. Und da sagt die Mutter, nicht für Könige ziemt es sich, Lemuel, also so heißt dieser König, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist Rauschtrank? Nun, wieso ziemt es sich nicht für Könige nach Wein zu fragen? Und sie gibt die Antwort, sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist und verändert den Rechtsanspruch aller Elenden. Das ist mit unter anderem auch ein Grund dafür, warum ein Ältester nicht dem Wein und nicht dem Alkohol ergeben sein darf. Denn eine Alkoholsucht ist eine krankhafte Abhängigkeit, die Auswirkungen auf meine körperliche, auf meine psychische und auch soziale und geistliche Fähigkeiten hat. Ich glaube, uns allen ist sehr deutlich und auch sehr klar, es ist sehr einsichtig, dass ein Ältester nicht dem Alkohol, nicht der Trunkenheit ergeben sein darf. Doch bei diesem Vers, da drängt sich unweigerlich eine Frage auf. Wenn man diesen Vers liest, dann ist mir persönlich sofort die Frage aufgekommen, ja, ab wann ist man dem Wein ergeben? Wo liegt der Zeitpunkt, wenn ich alkoholabhängig bin? Wo ist der Zeitpunkt, wo ich die Grenze überschreite? Sollte ein Ältester vielleicht überhaupt gar keinen Wein trinken, um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, diese Grenze zu überschreiten? Das sind sehr schwierige Fragen, nicht wahr? Schwierige Fragen und ich glaube, dass wir sehr wenig Zeit haben, um wirklich das alles zu beleuchten. Und ich glaube auch, dass ich heute keine hundertprozentige Antwort geben kann, wo genau liegt die Grenze? Wo genau liegt die Grenze? Wann, ab welchem Zeitpunkt ist ein Ältester dem Wein ergeben, ist der Trunkenheit ergeben? Der heutige Abend wird nicht dazu ausreichen, wenn wir dieses Thema anhand der Bibel ausarbeiten wollen. Wenn ich richtig informiert bin und wenn ich richtig nachgeforscht habe, dann kommt dieses Wort Wein 137 Mal allein in der Bibel vor. Zusätzlich kommt es noch 513 Mal in verschiedenen Zusammenhängen vor. Ein sehr großes Thema. Und das Verwunderliche für mich persönlich war auch, dass viele dieser Bibelstellen sehr positiv vom Wein sprechen. Es gibt Bibelstellen, die uns sogar dazu ermutigen und es sogar gebieten, Wein zu trinken. Ich habe eine Bibelstelle herausgenommen aus 5. Mose 14. 5. Mose 14, Vers 26. Und in diesem Abschnitt geht es um den Zehnten, den das Volk Israel spenden soll. Gott hat ja ganz genaue Vorgaben, was alles genau gespendet werden sollte, was alles der Stiftshütte hingebracht werden sollte. Und in diesem Abschnitt geht es genau um diesen Zehnten. Und Gott sagt, wenn ein Israelit zu weit weg von der Stiftshütte ist, wenn er irgendwie auf Reisen ist, wenn er zu weit weg wohnt von dieser Stiftshütte, dann soll er all seine Gaben, all das, was er erwirtschaftet hat, was er verdient hat, soll er verkaufen und mit dem Geld soll er Folgendes tun. In 5. Mose 14, Vers 26. 5. Mose 14, Vers 26. Und gib das Geld, also das, was du alles verkauft hast und jetzt das Geld bekommen hast, und gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, für Schafe, für Wein, für starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, dein Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Als ich das erste Mal diese Bibelstelle gelesen habe, dann konnte ich meinen Augen irgendwie nicht so richtig glauben. Befiehlt Gott hier wirklich seinem Volk, Wein und starkes Getränk zu trinken? Wenn dieser Israelit zu weit weg war, als dass er seine Tiere, sein Obst, sein Gemüse vor Gott in die Stiftshütte bringen konnte, so befiehlt Gott hier wirklich, dass er das alles verkaufen soll. Und mit dem Geld soll er unter anderem auch Wein und starkes Getränk trinken und sein Herz sich erfreuen. Der Psalmist schreibt im Psalm 104, Vers 13 bis 15, dass es Gott selbst ist, der den Wein erschaffen hat und dass dieser Wein das Herz eines Menschen erfreut und glücklich macht. Psalm 104, 13 bis 15. In Matthäus 26, Vers 29 lesen wir, dass Jesus Christus selbst auch Wein getrunken hat. Und er gibt diese Voraussage, diese Prophetie und er sagt, ich werde später einmal im tausendjährigen Reich wieder mit euch, mit den Jüngern gemeinsam Wein trinken. Und wir alle kennen die bekannte Bibelstelle aus dem 1. Timotheus 5, Vers 23. Da ermutigt Paulus seinen Jüngern, diesen Timotheus, und er sagt ihm, trinke etwas Wein, tue Wein in dein Wasser. Wir wissen, dass Timotheus etwas Schwierigkeiten mit seinem Magen hatte und deshalb schwach am Körper war. Und Paulus ermutigt hier seinen Jünger, seinen Schüler und er sagt, tu etwas Wein in das Wasser. Das Wasser war so dreckig und so verseucht und schmutzig gewesen, dass Timotheus Probleme damit hatte. Und Paulus sagt, tu etwas Wein in das Wasser zur Desinfizierung, damit du nicht mehr ganz so viele Schwierigkeiten mit diesem Wasser haben kannst oder sollst. Wir sehen also anhand dieser vielen Bibelstellen auch, dass Gott uns das Trinken von Alkohol nicht verbietet. Was bedeutet das für uns? Dürfen wir jetzt mutwillig Wein trinken? Dürfen wir zügellos mit Alkohol umgehen, uns betrinken und uns besaufen? Nein, nein, ganz deutlich nein, das auf keinen Fall. Es ist richtig, Gott verbietet uns es nicht, Gott verbietet uns nicht das Trinken von Alkohol, doch er warnt uns ausdrücklich vor leichtsinnigem Umgang mit dem Alkohol. Wir finden in der Bibel viele negative Beispiele, wenn wir an Noah denken oder an Lot denken. Lot, der immer wieder getrunken hat und aus seiner Betrunkenheit immer wieder auch Sünde entstanden ist. Sprüche 20, Vers 1 warnt uns vor dem Wein, weil dieser Wein uns zu einem Spötter machen kann. Sprüche 21, Vers 17 warnt uns davor, zu viel Wein zu trinken, weil uns der Wein sehr arm machen kann. Habakuk sagt in Kapitel 2, Vers 5, dass uns der Wein treulos machen kann. Und so könnte ich noch sehr viele Bibelstellen aufzählen, in denen das Wort Gottes ausdrücklich uns davor warnt, leichtsinnig mit dem Alkohol umzugehen. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir unsere persönliche Grenze überschreiten und Dinge tun, die im Wort Gottes ausdrücklich als Sünde beschrieben werden. Und deshalb warnt uns Gott sehr häufig in der Bibel, nicht leichtsinnig mit dem Alkohol, mit dem Wein umzugehen. Doch zur Sünde wird es erst dann, wenn wir diese Grenze überschreiten. Zur Sünde wird es erst dann, wenn wir uns betrinken. Epheser 5, Vers 18. Wenn es um Wein geht, ist es unweigerlich, dass wir auch diese Bibelstelle uns anschauen. Epheser 5, Vers 18, da schreibt Paulus: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Eine weitere Bibelstelle finden wir in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 10. Und da heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, anders übersetzt Alkoholabhängige, Alkoholiker, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das Trinken von Alkohol ist laut der Bibel keine Sünde. Doch wenn man sich betrinkt und sich dem Alkohol berauscht, dann ist es Sünde. Dann ist es in den Augen Gottes eine Sünde. Wenn ich so viel Alkohol trinke, dass sich meine Persönlichkeit verändert, wenn ich so viel Alkohol trinke, dass der Geist Gottes gedämpft wird und mein sündiges, mein böses Fleisch dafür aber in den Vordergrund kommt, dann ist es Sünde. Der Älteste, jeder Christ, darf also sehr wohl Wein trinken, doch er muss mit sehr großer Sorgfalt das genießen, damit er seine Grenze, damit er die Grenze zum Betrunkensein nicht überschreitet. Ich glaube, es ist uns allen klar, es ist selbstverständlich, dass ein Ältester auch kein Alkoholiker sein darf. Denn der Alkohol kontrolliert sonst sein Leben und bestimmt sein Leben. Er darf nicht alkoholsüchtig sein, er darf kein Gewohnheitstrinker sein. Ich versuche das mal zusammenzufassen, ich versuche mal da eine Antwort zu geben. Das Trinken von Alkohol wird in der Bibel nicht verboten. Jedoch warnt uns das Wort Gottes vehement vor leichtsinnigem Gebrauch mit dem Alkohol. Denn der Missbrauch und das Betrinken werden in der Bibel deutlich als Sünde gekennzeichnet. Eine Herausforderung für einen Ältesten, aber auch eine Herausforderung für uns, mit dem Alkohol umzugehen. Es ist uns erlaubt, Alkohol, Wein zu trinken, aber wir werden aufgefordert, sorgfältig, sehr vorsichtig damit umzugehen, es vorsichtig zu genießen, weil die Grenze sehr schnell überschritten ist. Und ich kann euch keine Antwort geben, darf man 2 Gläser Wein trinken oder ist schon beim 3. ein Glas zu viel, ist man dann schon betrunken, hat sich die Persönlichkeit verändert? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht geben und jeder Einzelne von euch und die Ältesten vor allem sollten hier ganz deutlich sich selber prüfen. Und es gilt, lieber ein Glas weniger als ein Glas zu viel. Wenn ich persönlich aber Schwierigkeiten damit habe, meine Grenzen deutlich zu sehen, wenn ich dazu neige, meine Grenzen zu überschreiten, dann sollte ich den Alkohol ganz beiseite stellen, dann sollte ich auf den Alkohol ganz verzichten. Ich glaube, wir leben in einem Land, wo es sehr viele gute Getränke gibt, die auch sehr gut schmecken. Diese 7. Charaktereigenschaft, also ein Ältester, in Klammern jeder wiedergeborene Christ, soll sich nicht der Trunkenheit ergeben, soll nicht dem Wein ergeben sein. Soweit zu dieser Charaktereigenschaft.
Und die letzte Charaktereigenschaft für heute, das ist die 8. in diesem Abschnitt. Ein angehender Ältester sollte nicht gewalttätig sein. Die Luther-Übersetzung gebraucht hier einen Begriff, streitsüchtig, etwas gemilderter. Die anderen Übersetzungen gebrauchen hier den Begriff Schläger. Im Russischen ein Drachun, ja, das ist auch ein schöner Begriff. Ne? Ja, wie ist dieser Begriff gebraucht worden damals? Was haben die Leute darunter verstanden? Nun, wenn dieses Wort genannt wurde, dann wusste jeder, es ist jemand, der Fäuste gebraucht oder physische und körperliche Gewalt einsetzt, um seine Meinung, Stellung, Position zu verteidigen. Also Muskelkraft war im Spiel. Dieser Begriff ist aber auch von den Griechen im Gebrauch erweitert worden und meinte auch jemand, der nicht nur mit Händen reinschlägt, sondern emotionale oder seelische Gewalt durch Drohen einsetzt, um so seine Stellung, Position zu verteidigen. Nun, Apostel Paulus warnt Titus, einen Mann, der seine natürliche Neigung und, wie wir wissen, Männer neigen von Natur aus mehr dazu als Frauen, ja, so einen Mann, der sich nicht unter Kontrolle halten kann, zum Ältestendienst einzusetzen. Ich las jetzt diese Tage, bin gerade bei Sprüche in meiner stillen Zeit und in Sprüche 20, Vers 30 ist mir so ein Vers aufgefallen. Man muss dem Bösen mit harter Strafe wehren und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Interessanter Vers, ne? Man könnte den ja auch so mal einsetzen. Ne? So. Und wisst ihr, manchmal denke ich auch, es gibt Leute, nicht Kinder, erwachsene Leute, ja, da würde wahrscheinlich eine Tracht Prügel doch so ihnen zur Vernunft helfen. Ne? So manchmal denkt man so in seiner eigenen Menschlichkeit. Ja? Aber warum? Warum sollten wir nicht so sein? Warum sollte ein Ältester nicht so sein? Nun, es ist uns allen bekannt, Älteste müssen sich oft mit zwischenmenschlichen Konflikten, Streitigkeiten, Anfeindungen, ja Feindschaften auseinandersetzen. Sie stehen nicht selten im Zentrum hoch angespannter Situationen. Vielmehr oft sind sie selbst nicht nur Vermittler oder Schlichter solcher Situationen, sondern werden selbst zu einem Teil dieses Konflikts, wenn sie jemanden ermahnen, wenn sie zurechtweisen oder zu einer bestimmten Sache Stellung beziehen müssen. Vielfach werden sie auch selbst angegriffen und ganz übel verleumdet. Und da steckt sehr viel Zündstoff. Nun, wenn ein Ältester in solchen Situationen leicht reizbar, unbeherrscht, hitzköpfig ist oder schnell zu Gewalt neigt, kann er keine Konflikte lösen, sondern die Situation nur noch mehr zu Eskalation bringen. Und deshalb warnt Apostel Paulus Titus davor, solche Männer einzusetzen als Älteste einer Gemeinde. In meiner Jugendzeit habe ich einmal selbst erlebt, wie wichtig es für einen Ältesten ist, sich unter Kontrolle zu halten. Nun, das war schon lange, lange her, im letzten Jahrtausend, ja, Gott sei Dank, kommen heute solche Situationen auch unter Ältesten nicht mehr vor. Mir ist es zumindest nicht bekannt. Ein Gemeindeglied mit verantwortungsvoller Aufgabe hat sich versündigt. Nun stand er vor der Gemeinde und versuchte sich zu rechtfertigen. Dabei griff er zunächst den Ältesten verbal sehr heftig an. Der Älteste war ruhig und versuchte, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Doch der Bruder wurde immer heftiger und kurz davor, handgrifflich zu werden. Doch erstaunlicherweise für mich damals hat diese Situation den Ältesten überhaupt nicht aus der Fassung gebracht. Und ich hatte den Eindruck, er würde sich sogar von diesem Menschen schlagen lassen. So stand er da, wie ein Lamm. Nun, im entscheidenden Moment kamen zwei Brüder, kräftige Brüder aus den Reihen auf die Bühne, haben diesen Bruder sanft unter die Arme gepackt und rausgeführt. Ich weiß nicht, welche Lektion sie ihm draußen erteilt haben. Tatsache war, dieser Bruder kam nicht mehr rein. Und es war Ruhe. Ich kann mich nicht erinnern, was mit ihm danach passiert ist. Wahrscheinlich wurde er ausgeschlossen für seine Sünde und weil er nicht Buße getan hat und so gewalttätig da vorne stand. Ja. Das hat mich beeindruckt. Das hat mich beeindruckt, wie diese Eigenschaft zum Tragen kam bei diesem Ältesten. Ja. Und wie gefährlich diese Eigenschaft ist, wenn ein Mann sich nicht beherrschen kann und bereit ist, loszugehen, mit Muskelkraft seine Position zu verteidigen. Nun, Jesus Christus selbst ist uns da ein Vorbild. Apostel Petrus schreibt, möchte ein paar Verse zitieren jetzt, 1. Petrus 2,20. Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Was für ein Hirte, was für ein Ältester dieser Jesus Christus, von ihm dürfen wir lernen. Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 10, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wir dürfen ruhig schwach werden, unsere Hände fallen lassen, denn Christus ist an unserer Seite. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unseren Händen Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie ein Abschaum der Menschen, jedermanns Kehricht bis heute. Und noch ein Abschnitt aus Timotheus, 2. Timotheus 2,24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Das gibt uns Jesus Christus als unser Oberhirte vor, das gibt uns Apostel Paulus vor und Gott möge uns Gnade schenken, dass auch wir als Älteste so sind und auch als Gemeindeglieder am Leib Jesu Christi. Gott, verhelfe uns dabei und segne uns. Amen.
Keine Angst, es kommt jetzt kein neuer Punkt, sondern wir werden jetzt langsam Schluss machen. Ja, liebe Brüder, vielen Dank für die gründlichen Erklärungen dieser fünf Charaktereigenschaften aus dem 7. Vers, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig. Leider müssen wir unsere Pläne ein bisschen korrigieren oder revidieren. Wir machen es so, dass heute die Zeit ist abgelaufen. Nächste Bibelstunde fangen wir mit Fragen an zu diesen 5 Kriterien. Wenn Fragen sind, das sind sehr praktische Dinge, kann man sich sehr vorstellen, dass da auch praktische Fragen sein werden oder auch lehrmäßige Fragen. Und ja, wir beginnen dann mit Fragen und dann gehen wir weiter. Und heute, dann schließen wir die Bibelstunde ab. Wir haben die Meldung mitgekriegt, dass bei der Jugend das gut geklappt hat, technisch. Sie haben die Bibelstunde mit uns zusammen jetzt miterlebt, liebe Jugend. Wir freuen uns im Glauben, euch hier haben zu dürfen. Und wünschen euch weiterhin Gottes Segen und gute Gemeinschaft, gute Erbauung. Nun, liebe Geschwister, lasst uns jetzt mit Gebet noch abschließen. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, welches so praktisch ist und viele Dinge aus dem Leben so genau anspricht und genaue Anweisungen gibt. Danke, dass dadurch wir deinen Plan mit der Gemeinde auch besser verstehen können und dass wir können uns immer wieder prüfen und neu ausrichten lassen, ob wir nach deinem Willen leben wollen oder nicht. Herr Jesus, bitte segne uns darin, dass wir gerne immer uns korrigieren lassen und motivieren lassen, durch dein Wort uns zu verändern, zu wachsen und dir gefälliger zu werden. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, jetzt beim Auseinandergehen, segne auch unsere Jugend dort weiterhin. Und wir danken dir für die Möglichkeit, auch gemeinsam auf diese Art heute diese Bibelstunde gehabt zu haben. Und wir bitten dich jetzt um deinen Segen beim Auseinandergehen. Amen.